Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo liebe Zuhörer, hier am Mikrofon begrüßt euch Ulrich Widerspahn zur Plattform. In der heutigen Plattform geht es musikalisch zu. Ich habe heute den Philipp Solle bei mir zu Gast im Studio. Philipp Solle ist Mitbegründer des Jugendorchesters Donauphilharmonie Ulm. Unser zweiter Gast, Katharina von Behren, ist die Solo-Violinistin des anstehenden Konzerts, aber die ist leider heute wegen gesundheitsbedingt heute nicht hier. Nichtsdestotrotz herzlich willkommen, Philipp.
Hallo.
Ja, also erstmal über dich. Seit wann machst du denn überhaupt Musik?
Also eigentlich seit meinem 5. Lebensjahr. Meine Eltern sind beide im Theater Ulm beschäftigt und da bin ich schon mit Kindesjahren sozusagen reingerutscht.
Und wie bist du zu den Instrumenten gekommen, die du heute spielst?
Mein Vater war als Geiger da tätig und ich wollte einfach auch genauso wie mein Vater Geige spielen. Das musste einfach sein. Und später kam das Klavier noch dazu und inzwischen der Taktstock.
Aha, das ist ja witzig. Bei mir war es so ähnlich. Meine Mutter hat Klavier gespielt und ich wollte das auch unbedingt können. Ja, wie ist denn bei dir daraus der Berufswunsch geworden?
Also ganz nach dem typischen Bild. Ich wollte genauso werden wie mein Vater. Zuerst wollte ich auch Geiger werden, dann wollte ich irgendwann Pianist werden und dann stand ich irgendwann vor dem Orchester und habe gemerkt, das ist meins und die Musik ist es aber immer geblieben.
Mhm. Und wie verträgt sich denn Schule mit dem Berufsziel Musiker so überhaupt?
Ja, aus der Schule bin ich zum Glück jetzt raus, aber also das war schon stressig gerade. Die Zeit mit dem Abitur geht dann immer einher mit den Aufnahmeprüfungen oder Jugendmusiziert und man muss dann irgendwie Prioritäten setzen, aber...
Mhm. Ja. Wieso hast du denn eigentlich überhaupt von der Violine zum Klavier gewechselt?
Ich habe eigentlich nicht gewechselt, aber es heißt ja, man muss immer noch ein Nebenfach haben, Klavier, und deswegen habe ich dann auch Klavierunterricht genommen und es wurde dann immer wichtiger, bis sich das irgendwann verschoben hat.
Und wie hast du deinen ersten Kontakt zum Dirigieren bekommen?
Erster Kontakt ist, wenn ich so zurückdenke, tatsächlich, dass ich immer versucht habe, die großen Dirigenten nachzumachen. So mit 7, 8 Jahren habe ich immer irgendwelche Stricknadeln von meiner Mutter geklaut und dann vorm Spiegel rumgewedelt. Aber im Endeffekt das erste Mal wirklich dirigiert vor dem eigenen Orchester jetzt.
Mhm, okay. Was braucht man denn, wenn man dirigieren möchte?
Wie meinst du?
Also jetzt neben dem Taktstock, ich meine, welche Fähigkeiten muss man mitbringen? Ich denke, wenn man vor dem Orchester steht, das ist ja was anderes, als wenn man für sich alleine im stillen Kämmerlein auf dem Klavier rumklimpert oder in eine Klarinette bläst zum Beispiel.
Ja, also man muss natürlich einerseits die Fähigkeiten mit dem Taktstock schon besitzen, also klar schlagen zu können, dass die Musiker auch das abnehmen können, was man da vorne fabriziert. Allerdings das Anstrengendste oder das Schwierigste ist, denke ich, die Probenarbeit. Man muss genau wissen, was hat der Komponist geschrieben in der Partitur und das übertragen können. Man muss die Fehler hören, alles differenzieren sozusagen, was man wahrnimmt und dann aber auch hören, wie könnte es besser klingen und dann die Musiker motivieren, dass sie selber merken, das war jetzt falsch und das können wir jetzt verbessern.
Wie motivierst du denn dann die Musiker?
Indem ich sage, das war falsch. Nein, keine Ahnung, man spielt es nochmal, sagt, hört mal darauf, vielleicht auf die Celli, guckt, die spielen das mit euch zusammen und dann merkt man irgendwann selber, ach ja, wir spielen das ja zusammen und dann, so, man muss als Dirigent den Lernprozess eigentlich anstoßen.
Mhm. Wenn man dirigiert, ist das eigentlich überhaupt vergleichbar mit einem Instrument zu spielen im Orchester oder ist das was vollkommen anderes?
Ich finde, es ist was vollkommen anderes. Also ich stehe auch immer vorne und wünsche mir eigentlich immer selber gerade mitzuspielen, weil es... Ich bin als Dirigent der Einzige da vorne, der keine Töne von sich gibt, es sei denn, er schreit in der Probe rum. Und das ist nicht wirklich befriedigend jetzt. Deswegen, also man sagt schon, im Endeffekt, der Musiker selber ist das Instrument und das Instrument vor ihm nur der Lautsprecher, aber
ja. Mhm. Wird man denn als Dirigent überhaupt zum Teil eines Orchesters oder ist da immer so eine gewisse Distanz dazwischen?
Wünschenswert wäre es, wenn man zum Teil des Orchesters wird und ich glaube, das ist jetzt hier bei dem Orchester leichter, weil der Altersunterschied nicht so groß ist. Sonst bei Jugendorchester, man hat ja einen alten Dirigenten, also was heißt alten, aber halt Lehrer. Aber es ist immer eine gewisse Distanz, weil man muss ja theoretisch auf den hören, der da vorne steht. Und damit ist ein gewisses Machtverhältnis, so blöd das klingt, leider gegeben.
Mhm. Würdest du dir wünschen, dass es mehr Möglichkeiten für junge Leute gibt, Dirigieren zu erlernen?
Auf jeden Fall, weil man einen ganz anderen Blick auf die Partitur bekommt. Also jetzt vielleicht nicht das Dirigieren an sich, das Taktschlagen, das kriegt man sehr leicht hin. Aber das Verständnis, weil die zum Beispiel ein Solokonzert, man schaut sich erstmal nur seine eigene Stimme an und versteht gar nicht, was hat man jetzt miteinander zu tun. Das ist ja im Endeffekt wie ein Gespräch, was man führt, oder im Schauspiel, der eine redet und der andere reagiert darauf. In der Musik ist es nicht anders. Und das begreift man als Dirigent viel schneller, weil man den Überblick bekommt.
Mhm. Gut, dann machen wir mal einen kleinen Schwenk vom Dirigieren zur DPU. Also ich sage immer DPU, aber für die Zuhörer, das heißt Donauphilharmonie Ulm, das ist einfach nur die Abkürzung. Was ist denn das Konzept der Donauphilharmonie? Wieso habt ihr die beiden die gegründet?
Also David Aschoff und ich haben die gegründet, erstmal um jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, einfach Stücke auszuprobieren. Also jeder darf sagen, was er gerne mal spielen möchte, und man versucht das dann natürlich so gut es geht eben umzusetzen. Es war der Versuch, mal zu schauen, was passiert, wenn Jugendliche so komplett zusammenarbeiten ohne Erwachsene tatsächlich, ob man das selbst auf die Beine stellen kann. Und tatsächlich war es auch der Versuch, ein bisschen ein Zeichen zu setzen, dass die Jugend hinter der klassischen Musik her ist und selber was tut.
Mhm. Wer spielt denn alles mit, beziehungsweise darf jeder mitmachen?
An sich darf jeder mitmachen. Also es ist natürlich eine gewisse Besetzung vorgegeben. Man kann nicht genau gleich viele Bläser wie Streicher haben, das eben, was das Stück fordert. Aber es gibt jetzt keine Aufnahmebedingungen oder Probespiele oder was auch immer.
Mhm. Wird das jedes Jahr oder jedes neue Konzert neu zusammengewürfelt, wer mitmacht? Oder habt ihr relativ treue, in Anführungszeichen, Musiker?
Nach Zeitmöglichkeiten sind alle doch, denke ich, relativ treu. Aber es gibt diejenigen, die dann jetzt gerade Abitur schreiben und denen es dann zu viel wird oder die wegziehen, was auch immer. Und dann wird es natürlich schon wieder neu zusammengewürfelt und andere bekommen davon Wind und fragen dann, ob sie auch mitmachen können. Also jedes Mal neu.
Mhm. Woher kommen die Musiker so insgesamt? Also ich glaube, beim letzten Konzert hattet ihr ja einen sehr großen Radius, wo die Leute hergekommen sind.
Ja, also natürlich schon Ulm und Umgebung erstmal, aber es gibt jetzt auch Leute, die aus Memmingen dann anfragen, können wir mitspielen, oder eine unserer ersten Geigen kommt jetzt tatsächlich aus Köln.
Mhm.
Also es spricht sich schon rum und man kommt gerne.
Was hat denn die DPU, dass die Mitspieler sogar bis von Köln hierher kommen, um mitzumachen?
Ich denke, es ist tatsächlich das Persönliche. Also die Proben, die eine ganz andere Atmosphäre dadurch haben, dass da jetzt kein Lehrer dabei ist, sondern man eigenverantwortlich, ja, wie sage ich das jetzt?
Das mal ohne eine große Autoritätsperson, dass man selbst was auf die Beine stellt im Prinzip.
Genau.
Mhm. Und wie organisiert ihr dann die Proberäume und den Konzertsaal und so weiter?
Wir fragen immer an, ob jemand Lust hat, uns zu beherbergen. In diesem Fall die Martin-Luther-Kirche dann für die Konzerte und das Hildegard-Gymnasium Ulm für die Proben. Genau.
Mhm. Vielleicht ein kleiner Überblick, was habt ihr denn bisher alles schon so gespielt?
Also das erste Projekt war mit Mendelssohn-Sinfonie und Mozart-Violinkonzert. Danach die relativ bekannte Peer Gynt-Suite und Kriegsklavierkonzert. Genau, wir hatten relativ viele Klavierkonzerte danach. Tschaikowski-Klavierkonzert und Dvorak-Sinfonie aus der Neuen Welt. Und danach nochmal ein Klavierkonzert mit Mendelssohn und der Bruckner-Sinfonie letztes Mal.
Mhm. Ja. Und was erwartet uns diesmal?
Dieses Mal eröffnen wir mit der Konzertouvertüre die Hybriden von Felix Mendelssohn Bartholdy. Danach kommt das Bruch-Violin-Konzert mit der Solistin, die jetzt leider heute krank ist. Und danach Tschaikowskis 5. Sinfonie.
Mhm. Ja, wir reden dann später auch nochmal kurz über die Stücke und wir haben auch zum Glück die Möglichkeit, da noch kurz reinzuhören. Ja, wie wichtig ist es, wenn man als angehender Dirigent, wie du es ja gerade bist, dass man ein eigenes Orchester hat, das man leiten kann?
Ich glaube, es ist unglaublich wichtig und ein Jugendorchester ist da auch eine ganz große Chance, weil man probieren kann. Man kann sehen, was funktioniert, was nicht, auf was reagiert jetzt der Musiker oder was nicht. Man kann selber probieren, was passiert, wenn ich jetzt die eine Stimme lauter mache, die andere leiser, wie ändert sich das Verhältnis. Das ist, wenn man studiert und dann nur ein, zwei Mal im Semester vors Hochschulorchester darf und danach direkt ins Berufsleben reingeworfen wird, hat man plötzlich ein Profiorchester vor sich. Das ist sehr schwierig, deswegen ist es eine große Chance gerade.
Mhm. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle, wir hören jetzt mal vielleicht in das erste Stück, das ihr spielen werdet, rein, und zwar den Mendelssohn. Kannst du uns vielleicht kurz ein bisschen was über die hybriden Ouvertüre erzählen?
Also Mendelssohn hat seine Inspiration dadurch bekommen, dass er eine Reise nach England und Schottland gemacht hat und hat da die Fingalshöhle, das was der andere Titel sozusagen dieser hybriden Ouvertüre ist, besichtigt und auch selber eine Zeichnung davon angefertigt und von dieser Zeichnung aus dann angefangen zu komponieren. Also die Hebriden sind eine Inselgruppe an der Nordwestküste Schottlands und das beschreibt es. Mhm. Das hört man auch in der Musik, den Wellengang ein bisschen und das Brausen so.
Mhm. Ja. Ich möchte noch an der Stelle hinzufügen, weil mir ist ein Zitat von Richard Wagner in Erinnerung geblieben, der mal über die Hebriden-Ouvertüre gesagt hat, dass Felix Mendelssohn-Bartholdy ein fantastischer Landschaftsmaler war. Und ich finde dieses Zitat einfach so beeindruckend eigentlich, weil ja Richard Wagner dafür bekannt war, dass er Mendelssohn eigentlich nicht leiden konnte, weil er ja ein konvertierter Jude war. Aber das nur am Rande. Aber ich stimme Wagner zu, in diesem Zitat, dass Mendelssohn ein hervorragender Landschaftsmaler war. Und dann hören wir jetzt einfach mal rein in die Hebriden-Ouvertüre. Wir haben jetzt hier eine Aufnahme mit Claudio Abbado am Dirigierpult. Viel Spaß. Ja, jetzt tut mir jetzt eigentlich leid, wo es jetzt gerade die Musik so aufgebraust ist, dass wir sie abbrechen müssen. Aber ja, aber wir sind ja hier schließlich bei der Plattform und wir wollen ja nicht durchgehend Musik spielen. Philipp Solle ist heute bei mir zu Gast, der Dirigent der Donauphilharmonie. Machen wir mal weiter ein bisschen über das Orchester an sich. Welche Aufgaben gibt's denn überhaupt so im Orchester? Also zum Beispiel der Konzertmeister. Was macht eigentlich ein Konzertmeister?
Der Konzertmeister sitzt erstmal vorne, also in der ersten Geige, und ist sozusagen die rechte bzw. wohl eher linke Hand des Dirigenten. Hat ein bisschen eine Führungsposition, wenn der Dirigent mal Mist schlägt, dann kann er die Einsätze geben, sozusagen. Nein, aber er ist im Endeffekt nicht viel wichtiger als die anderen Stimmführer. Also jede Stimmgruppe hat sozusagen einen Stimmführer und die atmen dann vor und die anderen ziehen mit oder man macht die Striche für die Streicher.
Mhm. Genau. Wie läuft denn so andersrum, wie viele Proben gibt's denn überhaupt vor einem Konzert bei euch?
Also in diesem Fall sind es jetzt 3 Probenwochenenden. Jeweils Samstag, Sonntag von 10 bis 17 Uhr, wenn man so lange durchhält.
Genau. Und das reicht? 3 Proben ist doch echt richtig wenig.
Ich glaube nicht, dass irgendeine Probe jemals reichen könnte, weil man kann immer noch etwas verbessern. Aber wir liefern halt im Konzert das Ergebnis ab, was wir nach 3 Wochen erreicht haben. Man könnte viel mehr rausholen, wahrscheinlich, wenn mehr Zeit wäre. Aber dadurch, dass es ein freiwilliges Projekt ist, ist es schwierig,
das zu schaffen. Und die meisten wahrscheinlich auch noch Schüler sind ja, glaube ich, meisten sind ja Schüler. Ja klar, und jetzt ist Abiturphase. Also, wie läuft denn dann so eine Probe bei euch so ab?
Also erstmal chaotisch, aber an sich, also wenn dann alle pünktlich da sind, dann wird natürlich erstmal eingestimmt, dass alle Instrumente aufeinander passen und dann wird erstmal ein bisschen durchgespielt und danach werden dann einzelne Stellen rausgesucht, die dann verbessert werden sozusagen, aber erstmal muss man ins Spielen reinkommen und alle müssen erstmal wach werden und das braucht schon seine Zeit.
Also einmal durchspielen und dann hinterher sagst du, dies oder jenes war schlecht oder machst du dann so Cut, nee Leute, das geht gar nicht?
Kommt drauf an, wie das Niveau ist.
Okay. Wenn wir beide uns begegnen in der Stadt zum Beispiel, sehe ich dich eigentlich immer mit einer Partitur von einem der anstehenden Orchesterstücke. Wie bereitest du dich denn auf die Proben mit der Donauphilharmonie vor?
Also ich versuche natürlich bestmöglichst die Partitur zu studieren, dass ich theoretisch alles auswendig proben könnte, was realistisch gesehen nicht immer ganz klappt, aber versuche ich zumindest. Man merkt aber trotzdem dann in der ersten Probe erst, was eigentlich die entscheidenden Stellen sind, weil man überlegt sich wahnsinnig vieles und im Endeffekt mit den 50 verschiedenen Persönlichkeiten, die man da vor sich sitzen hat, ist alles immer anders.
Ist es denn wichtig, dass man die Partitur fast auswendig im Kopf hat?
Ich denke schon. Also erstmal, um als Vorbild vorne zu dienen, dass man nicht selber erstmal suchen muss, wer hat denn überhaupt was zu spielen. Und man kann viel freier proben, wenn man nicht die ganze Zeit mit dem Blick in der Partitur hängt, sondern mit dem Orchester kommunizieren kann.
Mhm. Wie werdet ihr denn als Donauphilharmonie auf die verschiedenen Solisten aufmerksam? Also wenn man die mal durchgeht, dann waren da ja jetzt dabei ein Professor in Saarbrücken, der Fidele Antonicelli, der den Tschaikowski gespielt hat, ein Schüler von ihm. Und ja, wie kommt ihr denn auf die vielen verschiedenen Leute?
Ja, also die Solistin dieses Konzertes ist ja die Konzertmeisterin auch allgemein, was ich sehr schön finde, dass jetzt auch mal jemand aus dem Orchester tatsächlich ein Solokonzert spielt. Das ist ein anderes Miteinander dann noch, als wenn ein Solist von Osterbrücken herkommt. Das letzte Mal hatte David Aschoff, der Mitgründer, gespielt. Und das bietet sich natürlich auch an, dass man so ein Projekt mal gemeinsam verwirklicht. Und das davor war sein Professor aus Saarbrücken eben. Und so kommen halt die Kontakte über die Musikerkreise zusammen. Und es kann natürlich jeder fragen, ob er spielen kann. Und dann versucht man, alles möglich zu machen.
Mhm. Vielleicht ist vielleicht eine fiese Frage, aber trotzdem interessant. Wo liegen denn die Tücken im kommenden Konzert?
Also erstmal ist der Tschaikowski auf jeden Fall das schwierigste Werk, denke ich. Und fordert auch gerade die Streicher enorm. Und viele sind noch sehr jung, also 14 Jahre alt teilweise. Und dann ist so ein großes spätromantisches Werk schon eine Herausforderung.
Inwiefern ist das eine Herausforderung für die Streicher? Ich spiele kein Streichinstrument, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung.
Also Tschaikowski verlangt eine gewisse Virtuosität. Und irgendwann haben die Komponisten in der Spätromantik tatsächlich nur noch ist jetzt sehr über einen Kamm geschert, aber haben sehr angefangen, sich aus der Seele rauszuschreiben und einfach nicht mehr so wirklich darauf geachtet, hat man manchmal das Gefühl, ob es spielbar ist oder nicht. Und auch den Sinn in den komplizierteren Werken dann zu verstehen, um strukturiert üben zu können, das wird immer schwerer. Und das ist bei Tschaikowski manchmal die Läufe, die nur noch Effekt sind, die aber überhaupt nicht mehr in die Finger gehen wollen. Also das ist sehr schwer zu üben.
Also technisch anspruchsvoll und geht entsprechend wohl auch schwer ins Ohr.
Ja.
Mhm. Kannst du überhaupt wenn du so in der Musik drin steckst, kannst du dann Musik eigentlich noch zur Entspannung hören, so wie andere Leute, die sich aufs Sofa legen und einfach mal eine CD anmachen?
Kann ich durchaus. Ich finde, Musik hat eine gewisse Emotion in sich und wenn sie entspannend ist, dann kann ich sie auch zur Entspannung hören. Ich könnte jetzt kein modernes, total komplexes Werk zur Entspannung hören. Das würde mich, glaube ich, innerlich viel zu sehr beanspruchen. Aber deswegen gibt es Entspannungsmusik und anspruchsvollere.
Mhm. Ja, aber ist es nicht so, dass du dann automatisch, also mir geht's oft so, wenn ich Musik höre, ich fange gleich im Kopf an zu analysieren, zu überlegen, wo ist was, was ist das, aus welcher Zeit ist das, aus welcher Epoche und so weiter. Geht dir das nicht so?
Kommt drauf an. Also wenn ich jetzt ein Stück tatsächlich lernen muss und hören, dann versuche ich es natürlich ganz genau und das ist auch die Aufgabe dann in der Probe.
Mhm.
Aber also ich glaube, man muss einen Weg finden, das irgendwie abzuschalten, sonst hat man... Wenn man es dann wirklich schafft, das zum Beruf zu machen, dann hat man nur noch Beruf und das ist auch schade. Deswegen versuche ich auch die Musik einfach mal als das, was sie ist, zu betrachten und nur zu genießen.
Okay, dann habe ich ja noch was zu lernen. Verändert sich denn eigentlich die Nervosität vor dem Konzert eigentlich im Laufe der Zeit?
Absolut, also eine gewisse Routine kehrt schon ein und ja, vielleicht nicht Routine, sondern eher eine Vertrautheit mit der Situation und man freut sich irgendwie drauf. Und im Endeffekt ist es jetzt für mich tatsächlich so, dass die Nervosität vom Konzert abnimmt, weil derjenige, der die Musik dann produziert, das bin nicht ich, das sind die Musiker und die dürfen nervös sein und ich stehe vorne und darf motivieren und darf zusehen, wie sie die Musik dann machen und das ist eigentlich sehr schön.
Ah ja, okay. Viele Leute, die jetzt nicht so direkt in der Materie stecken, die oder so ein gängiges Klischee ist ja, der Dirigent steht vorne, schlägt den Takt und das war's, aber das Dirigentsein geht ja weit darüber hinaus. Was steckt denn da noch so drin?
Also ja, ist natürlich einerseits das Taktschlagen, was im besten Falle irgendwann nicht mehr notwendig ist, weil die Musiker so aufeinander hören, dass sie nicht aus dem Takt fliegen. Es ist vor allem die Arbeit in den Proben, also es gibt auch den Begriff des Orchestererziehers sozusagen. Man bringt die Musiker dazu, auch die Feinheiten der Partitur zu verstehen, also zu sehen, wer spielt was mit wem zusammen, wie muss ich aufeinander hören, dass es zusammenklingt. Im Endeffekt nichts anderes, als wenn man in frühen Jahren Konversationen lernt und die Regeln, wenn der andere redet, dann bin ich still. So. Genauso, wenn jetzt die Oboe ein Solo hat, dann müssen die Streicher leiser spielen. Das Prinzip ist das gleiche, man muss es nur lernen. Und das ist die Aufgabe des Dirigenten, das dem Orchester Stück für Stück beizubringen.
Okay, vielleicht ein Dirigent, mit dem du dich ja gut auskennst, das ist der rumänische Dirigent Sergiu Celibidache. Was interessiert dich an dieser Persönlichkeit?
Also erstmal, er hat komplett seinen eigenen Kopf gehabt und hat den auch einfach durchgesetzt und dabei auch sich vieles entgehen lassen, also tatsächlich finanziell. Er hat nie Schallplattenaufnahmen gemacht und so. Obwohl viel darum geworben wurde, es gibt nur sozusagen Raubaufnahmen, die dann heimlich gemacht wurden oder sein Sohn hat das irgendwann mal geschafft. Aber also er hatte erstmal seinen eigenen Kopf und ist für das gerade gestanden, was er da getan hat. Und er hat eine ganz eigene Musikauffassung gehabt, also sehr, sehr mit dem Komponisten vertraut sozusagen, hat sich selbst zurückgestellt und auch die Idee der Interpretation, ich möchte es jetzt heute so gestalten, sondern so steht es. Und sich selbst so weit zurückzustellen, dass man das Stück, das man gerade interpretiert oder spielt, besser gesagt, in sich aufnehmen kann.
Aha, also im Prinzip, man sagt nicht mehr, ich spiele dieses Stück, sondern man versucht zu sagen, was hat der Komponist eigentlich gewollt? Es steht alles in den Noten, ist das die Idee?
Genau. Also es ist, der Komponist hat ja schon ein Erlebnis gehabt und das hat er auf ganz wundersame Art und Weise, genauso wie ein Schriftsteller, geschafft, irgendwie auf Papier zu bringen, in schwarze kleine Pünktchen mit Strichen und das dann wieder zu reproduzieren sozusagen, dass es tragbar wird auch fürs Publikum zum Hören und dafür muss der Weg frei sein, da darf man nicht selber im Weg stehen.
Mhm. Und weißt du auch, ob er anders mit den Orchestern gearbeitet hat, als das andere Dirigenten gemacht haben?
Also er hat erstens viel mehr Proben verlangt als andere. Also es gibt jetzt heutzutage den Konzertbetrieb, da hast du zwei Proben, Generalprobe und Konzert. Mhm. Ganz schnell und dann schnell das nächste, um ganz viele Konzerte zu schaffen. Er hat immer mindestens 12 Proben, wenn man den Gerüchten glaubt, gehabt und sehr intensiv mit den Musikern geprobt. Was war nochmal die Frage?
Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber... habe ich die Frage auch vergessen, die ich gerade stellen wollte. Wie bringst du denn eigentlich deine Ideen, die du hast, wenn du die Partitur durchliest, wie bringst du die an das Orchester rüber?
Also ich versuche zu erklären, was für mein Gefühl drinsteht und die anderen dazu zu bringen, dass sie auf das hören, was neben ihnen noch passiert, weil man ist oft erstmal mit der eigenen Bewältigung der Stimme beschäftigt und hat nicht viel Möglichkeiten, auf das Drumherum zu hören und zu schauen. Und das ist erstmal die erste Aufgabe, zu verstehen, was passiert da überhaupt alles gleichzeitig und sich dann in das Bestehende einzuordnen.
Jetzt ist mir meine Frage wieder eingefallen und zwar, warum glaubst du, hat Jelly Bidake keine Aufnahmen machen wollen?
Ich glaube aus einem ganz einfachen Grund, weil Musik im Moment entsteht und also dadurch, dass eins aus dem anderen folgt, ein Ton impliziert den nächsten sozusagen, nur dann kann dieser Fluss der Musik, von dem man redet, entstehen. Und eine Aufnahme zerreißt in ganz, ganz kleine Stückchen und setzt sie dann wieder zusammen und das ist dann eine CD und die kann diesen Moment, das Erlebnis des Konzertes nicht einfangen, genauso wenig den Raum. Man kennt es in einer Kirche, es hallt alles viel länger nach und wenn man das dann zu Hause im Wohnzimmer abspielt, es wird niemals das Gleiche sein.
Mhm. Okay. Gut, dann machen wir mal weiter mit den Fragen, wenn ich wieder weiß, wo ich bin. Kannst du sagen, warum du lieber klassische Musik hörst als moderne? Also ich glaube, es ist bei dir so.
Meistens tatsächlich. Mhm. Ja, es ändert sich tatsächlich gerade wieder, aber
Worin besteht denn der Unterschied zwischen klassischer Musik und moderner? Oder vielleicht muss man es erstmal eingrenzen, als was man moderne Musik sieht.
Ja, also wenn man jetzt die gängigen Stilrichtungen heutzutage, die Jugend sehr viel hört, nimmt, die sind tatsächlich nicht so komplex aufgebaut, glaube ich, oft. Wie wenn man sich jetzt einen Bach-Choral anschaut, der da ganz genau geschrieben hat, was wo, wie funktioniert. Und erreichen dadurch andere Dimensionen, aber im Endeffekt die Emotionalität, die dahinter steckt, ist dieselbe, denke ich. Mhm. Es ist in jedem Fall gefällt mir die Musik, die sozusagen etwas Menschliches, etwas Natürliches in sich hat. Und wenn man das in den komplexesten Werken immer noch finden kann, dann sind die natürlich was ganz Hervorragendes. Wenn es nur noch ein kompliziertes Werk ist, was mich gar nicht mehr berührt, dann gefällt es mir genauso wenig.
Weil es zu kompliziert ist, ja. Wie finde ich denn, oder wie würdest du sagen, wann ist denn etwas Menschliches in einer Musik?
Also ich glaube, in jedem Ton ist irgendwie etwas Menschliches. Es ist dann auch die Frage der Interpretation. Und dann eben genau das, was wir vorher gesagt haben. Interpretation, möchte man jetzt seinen eigenen Stiefel machen und jetzt was ganz Besonderes daraus gestalten und dabei auch noch zeigen, wie schnell man spielen kann oder was auch immer. Oder versucht man das wirklich ehrlich der Idee des Stückes zu folgen und sich da selbst ein bisschen zurückzustellen, um sozusagen Lautsprecher für das zu sein, was da früher geschrieben wurde.
Mhm. Aber geht das überhaupt? Also wenn man es mal wieder so überspitzt sagt wie du vorhin, wenn man ein Blatt vor sich hat mit lauter kleinen schwarzen Punkten, kann ich da denn wirklich rauslesen, was der Komponist sagen wollte?
Ich denke, es ist genauso möglich, wie wir irgendwie aus einem Buch von Schiller herauslesen können, was er sich vielleicht mal gedacht hat. Es braucht aber Zeit, um sich reinzufinden in das Ganze. Und genau das ist auch der Reiz daran.
Mhm. Ist es dann auch wichtig für dich, dass man möglichst nah an dem ist, wie es der Komponist sich vorgestellt hat? Weil da müsste man ja eigentlich auch streng genommen sagen, wenn man jetzt Beethoven ein Klavierstück spielt, dann dürfte man es eigentlich auf den modernen Flügeln ja nicht spielen, weil das ja zum Beispiel für Hammerklavier geschrieben hat, was ja einen ganz anderen Klang hat.
Er hat es tatsächlich dann für so etwas geschrieben, aber es ist ja nicht vorausgesetzt, dass er sich nicht trotzdem etwas anderes gewünscht hätte, dass die Technik der Instrumente weiter ist. Oder also was er wirklich im Kopf dann hatte, mal abgesehen davon, dass Beethoven dann hier sowieso irgendwann taub war und alles über die Imagination immer...
Genau.
...gemacht hat. Also ich denke, auch ein Bach hat sich vielleicht vorgestellt, wie die Instrumente in ein paar hundert Jahren noch klingen könnten und es mit höchstem Anspruch halt hintergeschrieben. Deswegen ist die historische Aufführungspraxis immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber man sollte sich auf jeden Fall bewusst machen, wie wurde zu der Zeit gespielt und inwieweit ist das mit den heutigen Instrumenten auch umsetzbar. Oder zum Beispiel im Barock haben sie ganz bestimmte Triller, Verzierungen gemacht, ein bisschen improvisiert. Das darf man durchaus, denke ich, mitnehmen.
Also schon nah an dem, wie sie sich gedacht hat, aber man kann ja auch, wenn man gerade jetzt zum Beispiel Barock anschaut, wo man ja zum Beispiel nur, für die sich jetzt nicht so direkt in der Materie sind, zum Beispiel der Generalbass, das ist ja gar nicht direkt ausgeschrieben, was der Mann am Cembalo wirklich spielen soll. Wenn man das ein bisschen anders spielt, ist das dann eigentlich aus deiner Sicht, findest du das eine gute Idee oder meinst man sollte sich schon überlegen, wie hat Bach das so direkt gewollt? Bach als Beispiel jetzt.
Ja, also ich denke, dadurch, dass sie früher durch diesen Generalbass auch eine gewisse Improvisation eben
jetzt... Es war gängig, eine Improvisation.
Ja, es war gängig und sie haben es in gewisser Weise auch gefordert, dass jedes Mal das Musikstück, auch wenn es das gleiche ist, anders klingen wird. Darf man das durchaus machen. Und das ist dann ja auch wieder der persönliche Aspekt, der dann jedes Konzert einmalig macht. Und der eben so auf eine Aufnahme dann wiederum nicht festzuhalten ist, finde ich.
Ich würde sagen, jetzt haben wir echt mal genug Stoff, um eine Weile nachzudenken. Dann hören wir doch jetzt einfach mal dann kurz in das nächste Stück rein. Und zwar, ich habe hier aufgemacht das Bruch-Violinkonzert, den dritten Satz. Dann vielleicht, Philipp, noch ein paar Worte zum Bruch oder also vielleicht zu Bruch als Person. Kurze Einordnung ins Historische und vielleicht kurz was zu seinem Violinkonzert.
Oh je. Okay, also Bruch ist ja nicht mehr so bekannt wie zum Beispiel ein Johannes Brahms jetzt, obwohl er zu Lebzeiten tatsächlich ähnlichen Bekanntheitsgrad hat, nur seine Kompositionen sind danach sehr schnell in Vergessenheit geraten, bis auf dieses Violinkonzert und vielleicht noch ein Werk für Cello, Col Nitre. Genau deswegen, ja, was wollte ich jetzt sagen?
Über das Violinkonzert so.
Genau. Also es wird genannt zwischen den Großen wie Mendelssohn oder Tschaikowski einfach eins der ganz großen, berühmten, romantischen Konzerte. Bruch hat es in Zusammenarbeit mit dem Geiger Josef Joachim geschrieben, der ja auch sehr bekannt ist zu der Zeit, mit dem Brahms auch sehr viel zusammengearbeitet hat und hat da so ein bisschen durch den Geiger den virtuosen Aspekt reingebracht. Es ist einfach in seiner Art unglaublich, weil es einen wahnsinnigen Ideenreichtum hat. Also die Themen könnten verschiedener nicht sein und doch irgendwie ist es eins, dieses Stück in sich geht auch Attacca vom ersten in den zweiten Satz über.
Also ohne Unterbrechung, ja.
Genau. es lebt irgendwie dieses Stück auf eine ganz, ganz eigene Art und Weise. Ich glaube, das kann man auch nicht näher definieren, aber...
Vielleicht noch kurz technisch, der dritte Satz ist, glaube ich, für den Solo-Violinisten ziemlich anspruchsvoll. Ja. Du kannst vielleicht als Geiger auch noch kurz dazu was sagen. Kleines Hintergrundgeräusch.
Ja, also es ist tatsächlich also sehr viele Doppelgriffe, sehr, sehr virtuos, wahrscheinlich auch unter anderem dem Josef Joachim daneben geschuldet, der als Geiger dann die endgültige erste Aufführung dann auch gespielt hat und sich dann natürlich auch selber ein bisschen... zeigen wollte, was er kann. Aber es ist tatsächlich sehr, es liegt zwar sehr geigerisch, aber es ist sehr anspruchsvoll, durchaus.
Gut, dann hören wir jetzt also mal rein in das erste Violinkonzert von Max Bruch. Es spielt für uns das HR-Sinfonieorchester mit Hilary Hahn an der Geige. Und wenn man jetzt tatsächlich glauben sollte, es spielt mehrere, nein, es ist tatsächlich nur eine Solo-Violine. Viel Vergnügen. Ja, gut. Philipp, vielleicht, inwieweit ist denn die Hebriden-Ouvertüre, die ihr ja als erstes am Abend spielt, inwieweit ist das tatsächlich eine Einleitung ins Konzert?
Ja, es ist also tatsächlich eine Ouvertüre. Es gibt ja verschiedene Arten von Ouvertüren, entweder Konzertouvertüre, wie in diesem Fall, oder klassischerweise die Ouvertüre für eine Oper, Operette, die eben die Themen vorstellt und das Ganze einleitet. Es ist schon eine Einleitung, weil wir sozusagen ein bisschen Weg durch die Romantik beschreiten. Mendelssohn noch als ein relativ frühes Werk der Romantik, 1833, endgültig fertiggestellt, danach das Bruch-Violinkonzert, das 1868 endgültig fertiggestellt wurde, in der tiefen Romantik dann, und dann Tschaikowski, 1888, der dann schon sehr spätromantisch ist. Also Mendelssohn leitet sozusagen diesen Weg durch die Romantik ein.
Mhm. Inwieweit, jetzt muss ich schon mal auch nachfragen bei Konzertouvertüre, wenn man die klassischen Ouvertüren für eine Oper kennt, dann merkt man, dann hört man ja immer schon die bekannten Melodien raus, aber inwieweit geht das bei einer Konzertouvertüre eigentlich, weil Felix Mendelssohn-Bartholdy hat ja jetzt die Hebriden-Ouvertüre nicht für ein bestimmtes Konzert geschrieben, oder?
Nein, also es folgt dem ja auch nichts, es ist in dem Fall genauso, wie du es gesagt hast, von dem Wagner-Zitat eine sehr schöne Landschaftsmalerei, die sich eben ein Thema genommen hat, genauso wie auch eine Oper erstmal ein Grundthema hat. Man könnte bestimmt aus dieser Ouvertüre weiter komponieren, aber sie ist eben so in sich stimmig und wird eben als solche auch als Einleitung für verschiedene Konzerte benutzt.
Mhm. Wie ist denn eigentlich dieses Programm jetzt insgesamt entstanden? Du hast vorhin gemeint, jeder darf im Prinzip Wünsche äußern. Wie ist denn das bei diesem Konzert gelaufen?
Ja, also wir haben es, wie man das so kennt, nach dem Abend des letzten Konzertes saßen wir alle mit einem Bierchen oder was auch immer zusammen und dann macht natürlich jeder seine großen Vorschläge und die einen wollen eine Mahler-Sinfonie spielen und dann sage ich dann niemals. Das sind mindestens 100 Musiker gefühlt und das können wir nicht auf die Beine stellen. Und dann kam auch diese Idee Tschaikowski und es kamen noch einige andere Ideen. Dann haben wir ganz klassisch der heutigen Zeit in WhatsApp eine Doodle-Umfrage gemacht und dann wurde abgestimmt und im Endeffekt wurde es dann der Tschaikowski.
Und nehmen diese Stücke Bezug aufeinander?
Also geschichtlich gesehen im Endeffekt nicht die, also ich bezweifle, dass Tschaikowski seine Sinfonie im Bewusstsein des Bruch-Violinkonzertes geschrieben hat, aber trotzdem passen sie irgendwie zusammen. Also Mendelssohn und Bruch haben schon eine sehr ähnliche Tonfärbung, könnte man sagen. Eben Bruch vielleicht ein bisschen romantischer, weiterentwickelter sozusagen. Und das zeigt schon ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund, wie sich die Romantik so fortgesetzt hat und wie sie sich dann hätte weiter fortsetzen können, beziehungsweise wie wir dann im 20. Jahrhundert gelandet sind.
Ist es denn wichtig für ein gutes Konzert, dass die Stücke zumindest dass die in irgendeiner Weise Bezug aufeinander nehmen? Oder kann man eigentlich sagen, wenn eine Pause ist, dann ist Pause, dann kann man danach spielen, was man will?
Also ich denke, es ist schon sehr wichtig, dass sie irgendwie Bezug aufeinander nehmen, weil man geht dann mit einem gewissen Gefühl in die Pause und wird dann komplett enttäuscht. Das ist wie wenn man einen ersten Teil einer Oper spielt und nach der Pause einen zweiten Teil einer anderen Oper. Das würde irgendwie nicht so ganz passen. Irgendwie muss man in dieser Stimmung schon bleiben. Oder sie eben ganz bewusst zerstören. Das geht natürlich auch.
Aber dafür braucht man natürlich dann auch die entsprechenden Stücke, das ist klar. Du hast vorhin noch angesprochen, als die Musik gerade lief, die Unterschiede zwischen deutscher und russischer Komposition. Merkt man das in diesem Konzert, in dem anstehenden Konzert?
Ich finde schon, weil, also ganz ohne Vorurteile, aber die russische Kompositionstechnik ist schon sehr, sehr schwelgend, sehr, sehr aus der russischen Seele so heraus einfach geschrieben und überschwänglich. Die krassesten Emotionen wechseln sich permanent ab. Und also Bruch ist da viel genauer noch aufgebaut. Es kommt keine plötzlich ins Forzati oder also plötzlich ganz laut und wieder plötzlich ganz leise oder so. Man hat bei Tschaikowski manchmal so das Gefühl, jetzt war er in der Stimmung, jetzt hat er das geschrieben und jetzt, dann ist irgendwas passiert und dann geht es plötzlich anders weiter. So, das ist viel lebendiger noch in der Emotionalität.
Gut, dann könnten wir vielleicht noch einfach mal ganz kurz ein bisschen die Musikgeschichte durchgehen, weil das ist ja eigentlich auch mal ganz spannend, wie die Sachen entstanden sind. Wir haben es ja schon angesprochen, jetzt von Mendelssohn bis Tschaikowski. Aber vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen, wie hat sich denn die Musik, wie war es denn so am Anfang, sagen wir mal, setzen wir mal den Anfang auf in Barock. Wie war da die Musik?
Wie war da die Musik? Sehr gute Frage. Also es war natürlich noch viel mehr nach Regeln als jetzt in der Romantik. Man hatte die verschiedenen Satzformen, die verschiedenen Tanzformen, die beispielsweise in den Suiten dann verwendet wurden, und man hatte viel strengere Regeln, die barocke Affektenlehre oder was auch immer. Es war nicht dieses freie Rausschreiben, was man gerade in sich trägt. Also war es schon, aber eben auf der Basis gewisser Regeln, und auch die Harmonien waren noch nicht so weit ausgeschöpft. Also die waren vielleicht noch nicht so experimentierfreudig, könnte man sagen.
Mhm. Ist ja dann in der Klassik, hat sich ja dann gewandelt, so mit dem Aufkommen des Humanismus, dass man zum Beispiel Sonatenhauptsatzform, die zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass man zwei sehr gegensätzliche Themen einander vorstellt, ja, die sich dann zum Schluss annähern. Wie geht es dann in der Romantik weiter? Also in der Klassik wird es ja schon freier. Wie geht es denn in der Romantik weiter?
Ja, also man merkt in der Frühromantik schon noch, dass so diese Wurzeln der Klassik mit drin verhaftet sind. Also Schubert, der so ungefähr der Übergang war in seinen ersten Sinfonien, meint man auch so ein bisschen den Mozart rauszuhören. Und danach wird es schon überschwänglicher oder frei in der Gestaltung. Also man merkt es auch schon bei Mozart noch tatsächlich, dass er am Anfang noch sehr genau in den Schemen war und sie dann aber sehr bewusst gebrochen hat und experimentiert hat, wo könnte es noch hingehen. Und die Romantik hat das dann eben weitergeführt und sich dann doch von diesen Regeln aus der früheren Zeit gelöst.
Sind denn eigentlich meistens dann die Komponisten, die man heute noch wirklich gut kennt, Leute, die sich bewusst gegen den Geist ihrer Zeit gestellt haben? Wie jetzt eben zum Beispiel Mozart oder Beethoven, die man ja immer gerne den Revolutionär nennt?
Ich denke, warum man die Werke kennt, das ist einfach wegen der Einzigartigkeit und der Genialität. Es kann genauso sein, ein Bach, der die perfekte Choräle geschrieben hat, wie ein Beethoven, der komplett auf die Barrikaden gegangen ist. Es hat halt alles seine Eigenheiten, und die sind so in der Musikgeschichte nicht nochmal aufzufinden, und deswegen sind sie so im Gedächtnis geblieben, denke ich.
Mhm. Das wären jetzt eigentlich schon schöne Schlussworte, aber wir müssen natürlich noch was ganz offiziell müssen, was natürlich auch noch sagen. Ich sage an dieser Stelle schon mal, Philipp, herzlichen Dank für dein Kommen. Bevor wir Schluss machen, vielleicht noch kurz ein paar Worte zum Tschaikowski, dann würde ich nämlich sagen, spielen wir nämlich noch kurz was vom Tschaikowski und dann, wir machen es andersrum. Du erzählst uns noch kurz was über den Tschaikowski, wir hören ja gleich in den zweiten Satz rein und dann verabschieden wir uns und dann spielen wir den Tschaikowski bis zum Schluss.
In Ordnung. Okay, also Tschaikowskis 5. Sinfonie entstand nach einer sehr langen Kompositionspause bei ihm. Also was heißt Kompositionspause? Er hat 10 Jahre lang keine Sinfonie komponiert, schon andere Werke. Aber er hat sich lange auch nicht getraut, an ein neues, großes, angelegtes Werk ranzugehen. Und hat dann auch in vielen Briefen beschrieben, der Anfang ist so ein bisschen schleppend, er kommt nicht wirklich in das Stück rein. Und genau das hört man mit diesem Anfangsklarinettenthema, was sich so ein bisschen ins Stück reinschleicht. Und was sich aber durch die ganze Sinfonie durchzieht, wo man dann irgendwie in den letzten Takten so das Gefühl hat, ah, das sollte es werden. So, man merkt den Werdegang des Stückes, wie er sich reingearbeitet hat und dann aufgegangen ist in dieser Musik.
Mhm. Gut, dann also hören wir jetzt gleich rein und dann, ich sag's nochmal, also vielen Dank, Philipp, dass du heute da warst. Gerne. Was möchtest du denn noch zum Abschluss unseren Hörern mitgeben?
Ja, ich mag ganz gerne die Konzerttermine mitgeben, nämlich am 24. und 25. März, also übernächste Woche schon, hoppala, und zwar um 19.30 Uhr jeweils in der Martin-Luther-Kirche in Ulm.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.